Herzlich willkommen zu Anarchie und Cello. Nach einer kleinen Insta-Umfrage habt ihr euch eine neue Literaturfolge gewünscht und hier bin ich und lese euch anarchistische Literatur vor. Und als extra Schmankerl hat der Musiker Fam Riot die Musik dafür komponiert. Und von seinem Sound werdet ihr also noch einiges hören, denn die nächsten Literaturfolgen stehen ganz im Zeichen eines Büchleins von Alexander Bergmann, nämlich dem ABC des Anarchismus. Ein paar Worte zur Person. Alexander Bergmann lebte von 1870 bis 1936 und wurde als Ovsej Osipowitsch Bergmann in eine wohlhabende jüdische bürgerliche Familie in Litauen geboren. Die Familie zog nach Russland, wo er den russischen Namen Alexander annahm. Bereits als Jugendlicher war er politisch aktiv und landete mit 16 Jahren in Russland auf einer schwarzen Liste, weil er Teil einer revolutionären Schülergruppe war. Er wurde der Schule verwiesen. Und da er sich auf dieser Liste befand, wurde ihm der Zugang zu anderen Schulen und zur Universität verwehrt. Nach dem Tod seiner Eltern wanderte er 1888 in die USA aus und wurde dort in der anarchistischen Bewegung aktiv. In New York City wurde er Lehrling in der Druckerei von Johann Most und erlernte das Handwerk des Schriftsetzers. Der junge Bergmann war beeinflusst von Mosts Propaganda der Tat. Als bei einem Streik in einem Stahlwerk von Henry Clay Frick innerhalb eines Tages 10 Menschen getötet und 60 verwundet wurden, Grund dafür war auch, dass der industrielle Frick Streikbrecher angeheuert hatte, beschloss Bergmann, ein Attentat auf ihn zu verüben. Wegen versuchten Mords saß Bergmann 14 Jahre in Haft und am 18. Mai 1906 kam er frei. Nach der Haft nahm Bergmann wieder Kontakt zu Emma Goldman auf und schrieb von 1906 bis 1915 Artikel für ihre Zeitung Mother Earth. Im gleichen Zeitraum unternahm Bergmann Vortragsreisen durch die USA, organisierte ArbeiterInnen und kampanisierte für Menschenrechte. Nach der Verabschiedung des Anarchist Exclusion Act und auf dem Höhepunkt der Palmer-Razzien, einer Zeit von Verfolgungsjagden auf sozialistische und kommunistische BürgerInnen in den USA, wurden Alexander Bergmann und auch Emma Goldman sowie hunderte andere Radikale mit der UST Bufford nach Sowjetrussland abgeschoben. Bergmann und Goldman desillusionierte die Folgen der Oktoberrevolution. Die brutale Unterdrückung des Aufstands von Kronstadt 1921 führte endgültig zum Bruch mit den Bolschewiki. Sie emigrierten nach Deutschland, dann nach Frankreich. Alexander Bergmann hatte die gesundheitlichen Schäden durch seine Haft nie wirklich überwunden und in Frankreich wurde zusätzlich die Erkrankung mit Prostatakrebs immer schwerwiegender. Er litt große Schmerzen. 2 Wochen vor Ausbruch der Spanischen Revolution 1936 starb Alexander Bergmann an Suizid. Der von Goldman in Auftrag gegebene Grabstein trug die Inschrift Sein Traum war eine neue und schöne Welt. Sein ganzes Leben ein unaufhörlicher Kampf für den endgültigen Triumph seines Ideals. Das ABC des Anarchismus hat Bergmann 1929 geschrieben. Und diesen Text werden wir über die nächsten Monate gemeinsam lesen. Jetzt lesen wir die ersten drei Kapitel. Ich halte hier das Büchlein in der Hand, das im Verlag Klaus Guhl erschienen ist, aber der Text wird anscheinend bis heute verlegt. Also, lasst uns reinhören. Ich möchte Ihnen etwas über Anarchismus erzählen. Ich möchte Ihnen sagen, was Anarchismus ist, denn ich glaube, es ist gut, wenn Sie es wissen. Auch deswegen, weil so wenig darüber bekannt ist und das, was man im Allgemeinen durch Hörensagen weiß, meistens falsch. Ich möchte Ihnen darüber erzählen, weil ich glaube, dass Anarchismus die schönste und größte Sache ist, die Menschen je erdacht haben. Er allein kann ihnen Freiheit und Wohlstand geben und Frieden und Freude für die Welt bringen. Ich möchte Ihnen darüber in so einfacher und schlichter Sprache erzählen, dass es keine Missverständnisse geben kann. Große Worte und hochtrabende Sätze verwirren nur. Unkompliziertes Denken verlangt eine einfache Sprache. Aber bevor ich Ihnen erzähle, was Anarchismus ist, möchte ich Ihnen sagen, was er nicht ist. Das ist erforderlich, weil so viele Lügen über den Anarchismus verbreitet worden sind. Sogar intelligente Menschen haben oft völlig falsche Vorstellungen. Manche Leute reden über Anarchismus, ohne auch nur das Geringste darüber zu wissen. Und manche verbreiten Lügen über den Anarchismus, weil sie nicht wollen, dass sie die Wahrheit darüber erfahren. Der Anarchismus hat viele Feinde, die natürlich die Wahrheit verschweigen werden. Warum der Anarchismus Feinde hat und wer sie sind, werden Sie später in diesem Buche erfahren. Ich kann Ihnen aber schon jetzt sagen, dass weder Ihr politischer Führer noch Ihr Arbeitgeber, weder der Kapitalist noch der Polizist aufrichtig mit Ihnen über den Anarchismus sprechen werden. Die meisten von Ihnen wissen auch nichts über ihn, aber alle hassen ihn. Ihre Zeitungen und Publikationsorgane, die kapitalistische Presse, sind ebenfalls gegen ihn. Selbst die meisten Sozialisten und Bolschewisten stellten ihn falsch dar. Es ist allerdings wahr, dass die Mehrheit unter ihnen es auch nicht besser weiß. Aber die, die es besser wissen, sagen oft nicht die Wahrheit und setzen Anarchismus mit Aufruhr und Chaos gleich. Sehen Sie selbst, wie unredlich viele in diesem Punkt sind. Die größten Lehrer des Sozialismus, Karl Marx und Friedrich Engels, haben gelehrt, dass der Anarchismus aus dem Sozialismus hervorgeht. Sie sagten, dass erst der Sozialismus kommen muss, aber dass auf den Sozialismus der Anarchismus folgen wird und dass dieser für die menschliche Gesellschaft eine noch freiere und bessere Lebensform darstelle als der Sozialismus. Die Sozialisten, die auf Marx und Engels schwören, beschimpfen den Anarchismus beharrlich als Chaos und Aufruhr. All dies zeigt ihnen, wie ignorant und unredlich sie sind. Er bedeutet nicht Bombenaufruhr oder Chaos. Er bedeutet nicht Raub und Mord. Er bedeutet nicht einen Krieg jeder gegen jeden. Er bedeutet nicht eine Rückkehr zur Barbarei oder in die Anfänge der Menschheit. Anarchismus ist das genaue Gegenteil all dessen. Anarchismus heißt, dass sie frei sein werden, dass niemand sie versklaven, sie herumkommandieren, sie berauben oder missbrauchen wird. Das bedeutet, dass sie die Freiheit haben werden, das zu tun, was sie wollen, und dass sie nicht gezwungen werden, etwas gegen ihren Willen zu tun. Das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, ohne Einmischung anderer zu leben, so zu leben, so leben zu können, wie sie es wünschen. Und das bedeutet, dass ihr Nachbar die gleiche Freiheit hat wie sie, dass jeder dieselben Rechte und Freiheiten besitzen wird. Das bedeutet, dass alle Menschen Brüder sind oder Geschwister und wie Brüder in Frieden und Harmonie leben werden. Das heißt, dass es keine Kriege geben wird und keine Gewaltanwendung einer Gruppe gegen die andere, kein Monopol, keine Armut, keine Unterdrückung und kein Ausnutzen der Mitmenschen. Kurz gesagt, Anarchismus heißt die Gesellschaftsform, in der alle Männer und Frauen frei sind und in der alle die Vorteile eines geregelten und sinnvollen Lebens genießen. Ist das überhaupt möglich? Fragen sie. Und wie? Nicht bevor wir alle Engel werden, bemerkt ihr Freund. Also sprechen wir es durch. Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, dass wir vernünftig sein und wie anständige Leute leben können, ohne dass uns Flügel wachsen müssen. Die Bolschewisten tun dasselbe, obwohl ihr größter Lehrer Lenin gesagt hat, dass auf den Bolschewismus der Anarchismus folgen und dass man dann besser und freier leben wird. Darum muss ich Ihnen erst einmal sagen, was Anarchismus auf keinen Fall bedeutet. Sie haben sicherlich gehört, dass Anarchisten Bomben werfen, dass sie an Gewalt glauben und dass die Anarchie Aufruhr und Chaos bedeutet. Es ist nicht überraschend, wenn Sie so denken sollten. Die Presse, die Kirche und jede andere Autorität hämmern es Ihnen ständig ein. Aber die meisten dieser Institutionen wissen es besser. Und sie haben Grund, Ihnen nicht die Wahrheit zu sagen. Es wird Zeit, dass Sie diese hören. Ich habe die Absicht, mit Ihnen offen und ehrlich zu sprechen. Und Sie können mich beim Wort nehmen, denn ich bin zufällig einer jener Anarchisten, die als gewalttätig und zerstörerisch gelten. Ich müsste darüber Bescheid wissen und habe auch keinen Grund, etwas zu verbergen. Bedeutet Anarchismus nun wirklich Aufruhr und Gewalt? Fragen Sie. Nein, mein Freund. Es ist der Kapitalismus und die Regierung, die Unruhe und Gewalt erzeugen. Anarchismus ist das genaue Gegenteil. Er ist für Ordnung ohne Regierung und für Frieden ohne Gewalt. Aber ist so etwas möglich, wenden Sie ein? Genau darüber wollen wir sprechen. Aber zuerst wird Ihr Freund wissen wollen, ob Anarchisten nie Bomben geworfen oder Gewalt angewandt haben. Ja, Anarchisten haben Bomben geworfen und manchmal Gewalt angewendet. Na siehst, wird Ihr Freund ausrufen, das dachte ich mir. Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein. Wenn die Anarchisten manchmal Gewalt angewendet haben, heißt das denn unbedingt, dass Anarchismus Gewalt bedeuten muss? Stellen Sie sich selbst diese Frage und versuchen Sie, sie ehrlich zu beantworten. Wenn ein Bürger eine Soldatenuniform anzieht, dann muss er vielleicht Bomben werfen und Gewalt anwenden. Würden Sie dann sagen, dass Bürgertum für Bomben und Gewalt steht? Diese Unterstellung würden Sie entrüstet von sich weisen. Das heißt, werden Sie antworten, dass ein Mensch unter bestimmten Bedingungen eventuell Gewalt anwenden muss? Dieser Mensch könnte ein Demokrat, ein Monarchist, ein Sozialist, Bolschewist oder Anarchist sein. Sie würden der Meinung sein, dass dieses für alle Menschen und alle Zeiten zutrifft. Brutus tötete Cäsar, weil er befürchtete, sein Freund hätte die Absicht, die Republik zu verraten und König zu werden. Nicht darum, weil Brutus Cäsar nicht liebte, sondern er Rom mehr liebte. Brutus war kein Anarchist. Er war ein loyaler Republikaner. Wilhelm Tell, berichtet die Volkskunde, erschoss den Tyrannen, um sein Land von der Unterdrückung zu befreien. Tell hatte nie etwas über Anarchismus gehört. Ich erwähne diese Ereignisse, um auf die Tatsache hinzuweisen, dass seit Urzeiten das Schicksal des Boten in Form einer Gewalttat freiheitsliebender Menschen ereilte, die gegen die Tyrannei rebellierten. Im Allgemeinen waren die Attentäter Patrioten, Demokraten oder Republikaner, manchmal Sozialisten oder Anarchisten. Ihre Taten waren eine individuelle Rebellion gegen Unrecht und Ungerechtigkeit. Anarchismus hat damit nichts zu tun. Es gab Zeiten im alten Griechenland, in denen das Töten eines Despoten als höchste Tugend galt. Das moderne Recht verurteilt solche Taten, aber das menschliche Gefühl scheint sich in dieser Beziehung von früher nicht zu unterscheiden. Das Gewissen der Welt empört sich nicht über Tyrannenmorde. Auch wenn sie öffentlich nicht gebilligt werden, so verzeiht doch die Menschheit im Herzen solche Taten und ist auf insgeheim darüber erfreut. Gab es nicht tausende patriotischer Jugendliche in Amerika, die bereit waren, den deutschen Kaiser zu ermorden, den sie für den Beginn des Ersten Weltkrieges verantwortlich machten? Hat das französische Gericht nicht erst vor kurzem den Mann freigelassen, der Petliura tötete, um Tausende von Männern, Frauen und Kindern zu rächen, die bei Petliuras Judenverfolgungen in Südrussland ermordet wurden? In jedem Land und zu allen Zeiten hat es schon Tyrannenmorde gegeben. Das heißt, Männer und Frauen liebten ihr Land so sehr, dass sie bereit waren, ihr Leben dafür zu opfern. Meistens waren es Menschen, die keiner politischen Partei oder Idee anhingen, sondern nur die Tyrannei hassten. Gelegentlich waren es religiöse Fanatiker, wie der fromme Katholik Kuhlmann, der Bismarck zu töten versuchte, oder wie die irregeleitete Schwärmerin Charlotte Corday, die während der Französischen Revolution Marat tötete. In den Vereinigten Staaten wurden drei Präsidenten von Einzelgängern ermordet. Lincoln wurde es 1865 von John Wilkes Booth, einem Demokraten aus den Südstaaten, erschossen. Garfield im Jahre 1888 von dem Republikaner Charles Jules Guiteau. Und McKinley im Jahre 1901 von Leon Czolgosz. Nur einer der drei war Anarchist. Es ist nur natürlich, dass das Land mit den schlimmsten Tyrannen auch die größte Anzahl von Tyrannenmorden aufweist. Nehmen Sie zum Beispiel Russland. Wegen der totalen Unterdrückung der Redefreiheit und der Presse unter den Zaren konnte das despotische Regime nicht anders gemildert werden, als dass dem Tyrannen die Furcht vor Gott eingejagt wurde. Jene Rächer waren meistens Söhne des Hochadels, idealistische Jugendliche, die die Freiheit und das Volk liebten. Da alle anderen Wege versperrt waren, sahen sie sich gezwungen, zu Pistole und Dynamit Zuflucht zu nehmen, mit der Hoffnung, dadurch die miserablen Zustände in ihrem Land zu mildern. Sie waren bekannt als Nihilisten und Terroristen. Sie waren keine Anarchisten. In modernen Zeiten sind individuell ausgeführte politische Gewalttaten häufiger als in der Vergangenheit. Die Suffragetten in England haben oft darauf zurückgegriffen, um ihre Forderungen nach Gleichberechtigung zu propagieren und durchzusetzen. Seit Ende des Krieges haben in Deutschland Männer mit sehr konservativen Ansichten mit Hilfe solcher Methoden gehofft, die Monarchie wieder einführen zu können. Ein Monarchist hat Karl Erzberger, den preußischen Finanzminister, ermordet. Auch der Außenminister Walter Rathenau wurde von einem Mann derselben politischen Partei umgebracht. Die Tat eines serbischen Patrioten, der noch nie etwas von Anarchismus gehört hatte, nämlich die Ermordung des österreichischen Thronfolgers, war der eigentliche Grund oder zumindest eine Entschuldigung für den Eintritt in den Weltkrieg. In Deutschland, Ungarn, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal und in jedem anderen europäischen Land haben Männer unterschiedlichster politischer Richtungen auf Gewalt zurückgegriffen. Ganz zu schweigen von dem politischen Massenterror, der von organisierten Gruppen wie den Faschisten in Italien, dem Ku Klux Klan in Amerika oder der katholischen Kirche in Mexiko praktiziert wird. Sie sehen also, dass das Monopol der politischen Gewaltanwendung nicht bei den Anarchisten liegt. Der Anteil der von Anarchisten begangenen Gewalttaten ist vergleichsweise winzig gegenüber dem von Leuten anderer politischen Richtungen. Die Wahrheit ist, dass Gewaltanwendungen seit undenkbaren Zeiten in allen Ländern und in jeder sozialen Bewegung ein Teil des Kampfes gewesen ist. Selbst der Nazarener, der gekommen war, um das Evangelium des Friedens zu predigen, vertrieb die Geldwechsler gewaltsam aus dem Tempel. Wie ich schon sagte, besitzen die Anarchisten nicht das Monopol für Gewalt. Der Anarchismus lehrt im Gegenteil Frieden und Harmonie, Nichteinmischung und Unantastbarkeit des Lebens und der Freiheit. Anarchisten sind ebenso menschlich wie der Rest der Menschheit, vielleicht sogar mehr. Sie empfinden Unrecht und Ungerechtigkeit stärker, entrüsten sich schneller über Unterdrückung und ist es daher zuweilen nicht ausgeschlossen, dass sie in Form einer Gewalttat protestieren. Solche Taten sind aber Ausdruck eines individuellen Temperaments und nicht einer bestimmten Theorie. Sie werden vielleicht fragen, ob das Festhalten an revolutionären Ideen Menschen nicht zwangsläufig zu Gewalttätigkeit führt. Ich glaube das nicht, denn wir haben gesehen, dass Methoden der Gewalt auch von Leuten mit sehr konservativen Ansichten angewandt worden sind. Wenn Menschen mit genau entgegengesetzten politischen Ansichten in gleicher Weise handeln, dann ist es wenig überzeugend, wenn man Ideen für diese Taten verantwortlich macht. Gleiche Resultate haben die gleiche Ursache, aber man darf diese Ursache sicherlich nicht in den politischen Überzeugungen suchen, sondern eher im individuellen Temperament und im allgemeinen Verhältnis zur Gewalt. Sie mögen recht haben, was das Temperament betrifft, sagen Sie. Es leuchtet mir ein, dass revolutionäre Ideen nicht die Ursache für politische Gewalttaten sind. Sonst müsste jeder Revolutionär solche Taten begehen. Aber rechtfertigen diese Ansichten teilweise nicht jene, die solche Taten ausführen? Auf den ersten Blick mag es so aussehen. Aber wenn Sie genau darüber nachdenken, dann werden Sie feststellen, dass dieser Gedanke völlig falsch ist. Der beste Beweis dafür ist, dass Anarchisten, die gleiche Meinung über Regierung und die Notwendigkeit ihrer Abschaffung haben, in der Frage der Gewaltanwendung oft völlig uneinig sind. So verurteilen die auf Tolstoi zurückgehenden Anarchisten und die meisten individualistisch eingestellten Anarchisten politische Gewaltanwendung, während andere Anarchisten sie billigen oder zumindest rechtfertigen. Darüber hinaus haben viele Anarchisten, die einst an die Gewalt als Propagandamittel glaubten, ihre Meinung geändert und unterstützen diese Methoden nicht mehr. Es gab beispielsweise eine Zeit, in der die Anarchisten individuelle Gewalttaten, bekannt als Propaganda der Tat, befürworteten. Sie erwarteten weder, dass Regierung und Kapitalismus durch solche Taten zum Anarchismus bekehrt würden, noch glaubten sie, dass die Beseitigung eines Despoten den Despotismus abschaffen würde. Nein, der Terrorismus wurde als ein Mittel angesehen, das allgemeines Unrecht Recht, dem Feind Angst einflößt und die Aufmerksamkeit auf das Übel lenkt, gegen das der Terrorakt gerichtet war. Doch die meisten Anarchisten glauben heute nicht an die Propaganda der Tat und unterstützen Handlungen dieser Art nicht. Die Erfahrung hat sie gelehrt, dass mögen diese Methoden in der Vergangenheit vielleicht auch gerechtfertigt und nützlich gewesen sein, sie unter den heutigen Bedingungen unnötig und für die Verbreitung ihrer Ideen sogar schädlich sind. Da aber ihre Ideen dieselben geblieben sind, heißt das, dass nicht der Anarchismus ihre Einstellung zur Gewalt formte. Das beweist, dass nicht bestimmte Ideen oder Theorien zur Gewalt führen, sondern dass andere Prozesse sie mit sich bringen. Wir müssen darum an anderer Stelle suchen, um die richtige Erklärung zu finden. Wie wir gesehen haben, wurden politische Gewaltakte nicht nur von Anarchisten, Sozialisten und Revolutionären jeder Schattierung begangen, sondern auch von Patrioten und Nationalisten, von Demokraten und Republikanern, von Suffragetten, von Konservativen und Reaktionären, von Monarchisten und Royalisten und sogar von religiösen Eiferern und frommen Christen. Wir wissen jetzt, dass nicht eine bestimmte Idee oder Ismen sie zu ihren Handlungen veranlasst hat, denn die unterschiedlichsten Ideen und Ismen haben dieselben Taten hervorgebracht. Als Grund habe ich das individuelle Temperament und das allgemeine Verhältnis zur Gewalt angegeben. Hier ist der springende Punkt. Wie ist das allgemeine Verhältnis zur Gewalt? Wir werden die Sache nur verstehen, wenn wir diese Frage korrekt beantworten können. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass jeder von uns an Gewalt glaubt und sie auch praktiziert, wenngleich er sie bei anderen auch verurteilen mag. In der Tat basieren sämtliche von uns unterstützten Institutionen und das gesamte Leben der gegenwärtigen Gesellschaft auf Gewalt. Was ist das, was wir Regierung nennen? Ist sie etwas anderes als organisierte Gewalt? Das Gesetz schreibt ihnen vor, was sie zu tun oder sie nicht zu tun haben. Und wenn sie ihm nicht gehorchen, dann werden sie mit Gewalt dazu gezwungen. Wir diskutieren jetzt nicht, ob es richtig oder falsch ist, ob es so oder nicht so sein sollte. Im Augenblick interessiert uns nur die Tatsache, dass es so ist. Dass letzten Endes jede Regierung, alle Gesetze und jede Autorität auf Zwang und Gewalt, auf Bestrafung oder Angst vor Bestrafung beruhen. Sogar die geistige Autorität, wie die Amtsgerichte der Kirche und die Autorität Gottes beruhen auf Zwang und Gewalt, denn es ist die Furcht vor Gottes Zorn und Strafe, die Macht auf sie ausübt, sie zu Gehorsam und an Dinge zu glauben zwingt, von denen sie nicht überzeugt sind. Wohin sie auch blicken, sie werden feststellen, dass unser gesamtes Leben auf Gewalt oder der Angst davor aufgebaut ist. Von frühester Kindheit an sind sie der Gewalt der Eltern oder der Erwachsenen ausgesetzt. Zu Hause, in der Schule, im Büro, in der Fabrik, auf dem Feld oder in der Werkstatt haben sie immer jemanden gehorsam zu sein und seine Autorität zwingt sie, seinen Willen auszuführen. Das Recht, sie zu zwingen, nennt man Autorität. Angst vor Bestrafung wurde zur Pflicht gemacht und heißt Gehorsam. In dieser Atmosphäre des Zwangs und der Gewalt, der Autorität und des Gehorsams, der Pflicht, Angst und Bestrafung, wachsen wir alle auf. Wir atmen sie unser ganzes Leben lang ein. Wir sind derart durchtränkt mit dem Geist der Gewalt, dass wir nie innehalten und fragen, ob Gewalt richtig oder falsch ist. Wir fragen nur, ob sie legal ist und ob das Gesetz sie zulässt. Sie stellen das Recht der Regierung zu töten, zu beschlagnahmen und einzusperren nicht in Frage. Wenn eine Privatperson und nicht die Regierung sich der Dinge schuldig machen würde, so würden sie diese als Mörder, Dieb und Schurken anprangern. Aber solange die verübte Gewalt gesetzlich ist, billigen sie sie und unterwerfen sich ihr. Also protestieren sie in Wirklichkeit nicht gegen die Gewalt, sondern gegen Leute, die Gewalt ungesetzlich anwenden. Diese erlaubte Gewalt und die Angst vor ihr beherrschen unsere gesamte individuelle und kollektive Existenz. Autorität kontrolliert unser Leben von der Wiege bis zum Grab. Elterliche, priesterliche, und göttliche, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und moralische Autorität. Welchen Charakter die Autorität auch haben mag, immer derselbe Vollstrecker übt Macht über sie mittels Angst vor Bestrafung in dieser oder jener Form aus. Sie haben Angst vor Gott und dem Teufel, vor dem Priester und dem Nachbarn, vor ihrem Arbeitgeber und Vorgesetzten, vor dem Politiker und dem Polizisten, dem Richter und dem Gefängniswärter, vor dem Gesetz und vor der Regierung. Ihr ganzes Leben besteht aus einer langen Kette von Ängsten. Ängsten, die ihren Körper quälen und ihre Seele zerreißen. Auf diesen Ängsten beruht die Autorität Gottes, der Kirche, der Eltern, der Kapitalisten und der Herrscher. Gehen Sie in sich und prüfen Sie, ob ich die Unwahrheit sage. Wie sollte es sonst möglich sein, dass sogar unter Kindern der 10-jährige Johnny seine jüngeren Geschwister dank seiner größeren physischen Kraft herumkommandiert, genauso wie Johnnys Vater ihn wiederum aufgrund seiner größeren Kraft und wegen Johnnys Abhängigkeit bezüglich des Unterhalts herumkommandiert. Sie bestehen auf der Autorität der Priester und Prediger, da sie glauben, dass diese den Zorn Gottes auf ihr Haupt lenken können. Sie fügen sich dem Willen des Vorgesetzten, des Richters und der Regierung, da diese die Macht haben, ihnen ihre Arbeit zu nehmen, ihr Geschäft zu ruinieren, sie ins Gefängnis zu werfen. Eine Macht übrigens, die sie ihnen selbst gegeben haben. Auf diese Weise regiert Autorität ihr gesamtes Leben. Die Autorität der Vergangenheit und der Gegenwart, der Toten und der Lebenden. Und ihr Leben ist dauernder Angriff und Verletzung ihrer Persönlichkeit, ständige Unterwerfung der Meinung und dem Verlangen anderer. Sie rächen sich an anderen, über die sie Herrschaft oder auf die sie physischen oder moralischen Zwang ausüben können, indem sie ihnen Gewalt antun und sie verletzen. Genau wie man mit ihnen verfährt. Auf diese Weise ist Leben ein scheußliches Flickenmuster aus Autorität, Herrschaft und Ergebenheit, Befehl und Gehorsam, Zwang und Unterwerfung, Herrschen und Beherrschen, Gewalt und Macht, in tausend und einer Gestalt geworden. Wundert es Sie da noch, dass sogar Idealisten in dem Netz dieser Gedankenwelt von Autorität und Gewalt gefangen sind und oft durch ihre Gefühle und die Umwelt zu feindlichen Handlungen getrieben werden, die völlig im Widerspruch zu ihren Ideen stehen? Wir sind immer noch Barbaren, die auf Macht und Gewalt zurückgreifen, um die eigenen Schulden, Schwierigkeiten und Probleme zu bereinigen. Gewalt ist die Methode der Unwissenheit, die Waffe der Schwachen. Diejenigen, die viel menschliche Güte und Verstand besitzen, haben keine Gewalt nötig, da sie unwiderstehlich sind, aufgrund ihrer Überzeugung richtig zu handeln. Je weiter wir uns vom Urmenschen und vom Zeitalter des Handballs entfernen, desto weniger werden wir auf Macht und Gewalt zurückgreifen. Je aufgeklärter der Mensch wird, desto weniger wird er Druck und Zwang ausüben. Er wird sich aus dem Staub erheben und aufrecht stehen. Er wird sich vor keinem Zaren im Himmel oder auf der Erde verbeugen. Er wird erst dann vollkommen menschlich sein, wenn er zu herrschen verschmäht und sich weigert, beherrscht zu werden. Er wird erst wirklich frei sein, wenn es keine Herren mehr gibt. Anarchismus ist das Ideal eines solchen Zustands, einer Gesellschaft ohne Gewalt und Zwang, in der alle Menschen gleich sind und in Freiheit, Frieden und Harmonie leben werden. Das Wort Anarchie stammt aus dem Griechischen und bedeutet ohne Macht, ohne Gewalt oder Regierung, weil Regierung der Urquell für Gewalt, Einschränkung und Zwang ist. Anarchie bedeutet daher nicht Aufruhr und Chaos, wie sie anfangs dachten. Sie ist geradezu das Gegenteil davon. Sie bedeutet keine Regierung, also Freiheit und Unabhängigkeit. Aufruhr ist ein Produkt von Autorität und Zwang. Freiheit ist der Quell der Ordnung. Eine sehr schöne Idee, werden Sie sagen. aber nur Engel sind dafür geschaffen. Dann lassen Sie uns abwarten, ob wir uns die Flügel wachsen lassen können, die wir für diese ideale Gesellschaftsform brauchen. Können Sie mir kurz erklären, fragt Ihr Freund, was Anarchismus ist? Ich werde es versuchen. Kurz gesagt, der Anarchismus lehrt, dass wir in einer Gesellschaft frei von Zwang irgendwelcher Art leben können. Ein Leben ohne Zwang bedeutet natürlich Freiheit. Das heißt, frei zu sein von Druck und Zwang, die Möglichkeit so zu leben, wie es Ihnen gefällt. So ein Leben können Sie aber nicht führen, bevor Sie nicht die Institutionen abschaffen, die Ihre Freiheit einschränken und in Ihr Leben eingreifen. Sowie die Zustände, die Sie anders handeln lassen, als Sie eigentlich wollen. Welche Institutionen und Zustände sind das? Lassen Sie uns prüfen, was wir abschaffen müssen, um ein freies und harmonisches Leben führen zu können. Wenn wir erst einmal wissen, was abgeschafft und durch was es ersetzt werden muss, dann werden wir auch einen Weg zur Verwirklichung finden. Was muss also abgeschafft werden, um die Freiheit zu erlangen? Zuerst natürlich einmal das, was am meisten in Ihr Leben eingreift, was Ihre Handlungsfreiheit stört oder einschränkt. Das, was Ihnen die Freiheit nimmt und anders zu leben zwingt, als Sie es nach eigener Wahl tun würden. Das ist die Regierung. Wenn Sie sie genau überprüfen, werden Sie erkennen, dass die Regierung der schlimmste Störenfried ist. Mehr als das, der größte Verbrecher, den die Menschen je gekannt haben. Sie füllt die Welt mit Gewalt, Betrug und Täuschung, mit Unterdrückung und Elend aus. Wie ein großer Philosoph einmal sagte, ihr Atem ist Gift. Sie verdirbt alles, was sie anfasst. Ja, die Regierung bedeutet Gewalt und ist ein Übel, geben Sie zu. Aber können wir ohne sie auskommen? Genau darüber wollen wir diskutieren. Wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie eine Regierung brauchen, so bin ich sicher, dass Sie Nein sagen würden, aber dass die anderen Sie brauchen. Aber wenn Sie einen der anderen fragen, wird er wie Sie antworten. Er wird sagen, dass er Sie nicht braucht, aber dass sie für die anderen notwendig ist. Warum glaubt jeder, dass er auch ohne Polizist anständig genug ist, aber dass der Knüppel für andere benötigt wird? Die Menschen würden einander berauben und ermorden, wenn es keine Regierung und kein Gesetz gäbe, sagen sie. Wenn sie es wirklich tun würden, warum wäre das so? Würden sie es einfach um das Vergnügens willen oder aus einem bestimmten Grund tun? Wenn wir ihre Beweggründe untersuchen, dann werden wir vielleicht ein Heilmittel entdecken. Stellen Sie sich vor, dass Sie, ich und ein paar andere Schiffsbruch erlitten hätten und uns auf einer Insel voll von Früchten aller Art wiederfinden. Natürlich würden wir erst einmal gemeinsam Nahrung sammeln. Aber angenommen, einer von uns würde erklären, dass alles ihm gehöre und keiner nur einen Bissen bekommt, bevor er ihm nicht ein Tribut gezahlt hätte. Wir wären entrüstet, nicht wahr? Wir würden über seine Ansprüche lachen. Wenn er versuchen sollte, deswegen Schwierigkeiten zu machen, würden wir ihn vielleicht ins Meer werfen. Und geschehe ihm recht, nicht wahr? Nehmen Sie weiterhin an, dass wir selbst und unsere Vorväter eine Insel kultiviert und mit allem versehen hätten, was zu Leben und Wohlstand notwendig ist. Und dann käme einer daher und würde behaupten, dass alles ihm gehöre. Was würden Sie sagen? Wir würden ihn ignorieren, nicht wahr? Vielleicht würden wir ihm sagen, dass er seinen Beitrag leisten und sich in der Arbeit beteiligen kann. Aber angenommen, dass er auf seinem Eigentumsrecht besteht und ein Stück Papier vorzeigt und nachweist, dass alles ihm gehöre. Was würden Sie sagen? Wir würden ihm sagen, dass er verrückt ist und wieder unserer Arbeit nachgehen. Aber wenn er eine Regierung hinter sich stehen hätte, dann würde er sie zum Schutz seiner Rechte anrufen und die Regierung würde Polizisten und Soldaten entsenden, die uns vertreiben und dem rechtmäßigen Eigentümer seinen Besitz zurückgeben würden. Das ist die Funktion der Regierung. Dafür ist sie da und so handelt sie ständig. Glauben Sie nun immer noch, dass wir uns ohne dieses Ding, das sich Regierung nennt, gegenseitig berauben und ermorden würden? Ist es nicht eher so, dass wir mit einer Regierung rauben und morden, weil die Regierung unseren rechtmäßigen Besitz nicht schützt, sondern im Gegenteil ihn uns sogar zum Vorteil derer wegnimmt, die kein Recht darauf haben, wie wir schon in früheren Kapiteln gesehen haben. Wenn Sie morgen früh aufwachen und erfahren sollten, dass es keine Regierung mehr gibt, würde dann Ihr erster Gedanke sein, auf die Straße zu stürzen und jemanden umzubringen? Nein, Sie wissen, dass das Unsinn ist. Wir sprechen über gesunde, normale Menschen. Kranke gehören in die Obhut von Ärzten und Psychiatern und sollten in Krankenhäuser gebracht und behandelt werden. Wenn Sie oder Herr Jonsson aufwachen und keine Regierung mehr vorfinden, so wird es eher so sein, dass Sie beide sich eifrig bemühen werden, Ihr Leben den neuen Bedingungen anzupassen. Es ist natürlich auch sehr gut möglich, dass Sie Essen fordern werden, wenn Sie Menschen sehen, die sich vollstopfen, während Sie hungrig sind. Und Sie würden damit vollkommen recht haben. Genauso würde es jeder andere tun. Das heißt, dass die Menschen nicht für jemanden eintreten würden, der all die guten Dinge des Lebens an sich reißt. Sie möchten daran Anteil haben. Das heißt auch, dass die Armen sich weigern würden, weiterhin in Armut zu leben, während die anderen in Luxus schwelgen. Das heißt, der Bauer wird nicht zulassen, dass tausende Hektar Land brach liegen, während er nicht über genug Boden verfügt, um sich und seine Familie zu ernähren. Das heißt, dass keinem erlaubt wird, das Monopol an Land oder an den Produktionsmitteln an sich zu reißen. Das heißt, dass privates Eigentum an den Lebensgrundlagen nicht mehr länger toleriert würde. Es würde als das größte Verbrechen angesehen, wenn einige mehr besäßen, als sie selbst in mehreren Leben verbrauchen können, während ihre Nachbarn nicht genug Brot für ihre Kinder haben. Das heißt, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Reichtum teilhaben und beitragen, diesen Reichtum zu schaffen. Das heißt nichts weiter, als dass zum ersten Mal in der Geschichte Recht, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung statt des Gesetzes siegen würden. Sie sehen also, die Abschaffung der Regierung hat auch die Beseitigung von Monopol und Privateigentum an den Produktions- und Vertriebsmitteln zur Folge. Daraus folgt, mit der Abschaffung der Regierung verschwinden auch Lohnsklaverei und Kapitalismus, da sie ohne Unterstützung und Schutz der Regierung nicht bestehen können. Ähnlich wie der verrückte Anspruch des Mannes, von dem ich vorher sprach, der ein Monopol auf der Insel ohne Hilfe der Regierung nicht durchsetzen konnte. Der Zustand, in dem Freiheit eine Regierung ersetzt, wäre Anarchie. Und dort, wo gleichberechtigte Nutznießung an die Stelle von Privateigentum tritt, wäre Kommunismus. Es wäre ein kommunistischer Anarchismus.
»Oh, Kommunismus«, ruft Ihr Freund aus, »aber Sie sagen doch, Sie wären kein Bolschewist.«
»Nein, ich bin kein Bolschewist, denn ein Bolschewist will eine starke Regierung oder einen mächtigen Staat, wogegen der Anarchist Staat oder Regierung ganz und gar abschaffen will.«
»Aber sind die Bolschewisten keine Kommunisten?«, fragen Sie.
»Doch, die Bolschewisten sind Kommunisten.« Aber sie brauchen ihre Diktatur, ihre Regierung, um die Menschen zu zwingen, im Kommunismus zu leben. Anarchistischer Kommunismus ist dagegen ein freiwilliger Kommunismus, ein Kommunismus aus freier Wahl.
Ich verstehe den Unterschied. Das wäre natürlich wunderbar, gibt Ihr Freund zu. Aber halten Sie das wirklich für möglich?
Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Ko-fi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Musik.